Ich habe die Epheserstelle gestern gelesen. Gestern die Epheserstelle gelesen, Epheser 2. Und ich lese daraus jetzt einfach nochmal Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Er hat uns mit auferweckt und uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und da möchte ich mit euch nochmal richtig rein in diese Geschichte mit dem Himmelsbürger. Das eine ist zu sagen, wir sind gerettet worden, und dieses gerettet worden, das hat ja irgendwie auch so etwas von das Ursprüngliche, was Gott sich vorgenommen hatte, das ist wiederhergestellt. Da ist etwas reingewaschen worden. In der Passage, die Andrea vorgelesen hat, ne, nun sind wir keine Sünder mehr und so weiter. Ne? Also da wird eine Wiederherstellung findet statt in Christus, die für uns ja irgendwie unfassbar ist. Und die geht so tief, und diese Reinigung ist so durchdringend von Gottes Seite her, dass er es irgendwie hinkriegt in Jesus, dass wir in seiner Nase ein Wohlgeruch sind. Wie immer er das macht. Wir riechen da manchmal was anderes. Aber für ihn ist das Problem Sven gelöst. Für ihn gibt es nur noch die Freude Sven. Und das ist irgendwie sehr deutlich bei dem ganzen Thema Erlösung. Ich glaube aber, dass es da eben nicht stehen bleibt. So wie es auch bei Adam und Eva nicht damit stehen blieb, dass sie geschaffen wurden und in einen Garten reingesetzt wurden, sondern jetzt steht Gott da und sagt, los geht's, macht mal. Und ne, also alle, die jetzt denken, okay, jetzt kommt also der To-Do-Teil, nein, der kommt jetzt nicht, sondern es kommt mehr das, wer wir sind. Und umso tiefer wir begreifen, wer wir sind, desto eher sind wir in die Lage versetzt, das auch zu tun, was Gott durch uns getan haben, sehen will in dieser Welt. Und das sind so ein paar Punkte, die, denke ich, da irgendwie zugehören, dass wir Himmelsbürger sind. Ich gehe mit euch mal da durch. Und wenn der ein oder andere irgendwann innerlich aussteigt und sagt, du hast doch einen an der Waffel, jetzt ist gut, ja, dann habe ich mein Ziel erreicht. Also, das Erste ist, Himmelsbürger heißt, wir hören Gott. Wir hören Gott. Wenn wir Christen sind, kannst du aufhören, darum zu beten, bitte Gott, lass mich dich hören. Wir haben eine deutliche Zusage in seinem Wort, dass wir ihn hören. Es kann sein, dass unser ungeübtes Herz und unsere ungeübten Ohren neben dem, was er uns sagt, noch 100 andere Stimmen hören und über diesen 100 anderen Stimmen seine Stimme nicht raushören. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wir hören seine Stimme. Ich könnte jetzt diese Passage nehmen aus dem Johannesevangelium, die habe ich jetzt nicht rausgesucht, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Ich könnte jetzt viel darüber reden, wie Schafe Stimme hören können und so. Ist jetzt nicht hier der Platz. Ich nehme mal eine andere Stelle, die natürlich aus dem Römerbrief kommt. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 14, da heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist so eine sprachliche Geschichte im Griechischen. Wenn Jungs und Mädchen gemeint sind, dann heißt es Söhne. Wenn da nur Mädchen sitzen, dann sind es Mädchen. Also es gibt kein Wort für Kinder. Also so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und das Wort, das hier steht, geleitet werden, das ist eigentlich noch ein sehr schwaches Wort. Man kann das auch total angemessen übersetzen mit so viele durch den Geist Gottes getrieben werden. Getrieben werden. Das ist ja schon ein bisschen stärker formuliert. Ich brauche jetzt von meiner Frau die Bibel. Da hatte ich mir meine anderen Lesezeichen reingesetzt. Ich hatte gefragt, dass ich die heute verwenden darf. Ja, hatte ich getan. Also, ja, ich weiß es. Ich darf nicht lügen. Ich bin Pastor. Im Johannesevangelium, Kapitel 4, wird eine Geschichte erzählt, wo Jesus ein Gespräch hat mit einer Samaritanerin. Also, das ist so, als wenn sich irgendwie Deutsche mit Bayern unterhalten. Ja, also irgendwie gehören die dazu und irgendwie nicht. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. So, ne? Und in diesem Fall ist das ein bisschen. Okay. Das ist der Moment, wo der Lehrer bedauert, dass er das falsche Beispiel verwendet hat. Okay, gut. Und das ist ein sehr intensives Gespräch, das er hat, mal endlich ungestört von seinen Leuten. Die sind nämlich in ein Dorf gegangen, um da was an Nahrung zu besorgen. Irgendwie muss hier versorgt werden. Dass Jesus überhaupt mit dieser Frau zusammentrifft, ist schon ungewöhnlich. Er geht einen Weg, den man eigentlich als richtig frommer Jude nicht geht. Tut man eigentlich nicht. Und dann kommen seine Jünger zurück, seine Leute, und haben zu essen besorgt und haben Getränke besorgt. Und also, ne, was man so, also größtenteils zu essen, weil die sitzen da an einem Brunnen. Die Geschichte mit dem Wasser ist zumindest mal gelöst. Vielleicht ist noch ein Wein dabei. Und dann gibt es eine Passage, die kann man irgendwie, die liest man schnell irgendwie so rüber. Inzwischen hatten ihm seine Jünger zugeredet, Meister, isst doch etwas. Aber er sagte zu ihnen, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Hat ihm wohl jemand etwas zu essen gebracht, fragten sich die Jünger untereinander. Aber Jesus erklärte ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Wir hören Gott und das Hören von Gottes Stimme sättigt uns. Ich glaube, dass wir auch das lernen müssen. Und es ist völlig legitim, wenn die Kinder in unserer Mitte am Anfang das auch viel brauchen, dass man sie einfach mal knuddelt und ihnen sagt, wie toll sie sind und irgendwie sowas. Ne? Und der ein oder andere braucht das auch, bis er 83 ist. Und das ist auch völlig in Ordnung, das ist gut. Und wir wollen das ja auch irgendwie leben. Gemeinschaft ist ein biblischer Wert, dem wir Ausdruck verleihen wollen, mit allem, was dazugehört. Hier beschreibt Jesus aber etwas anderes. Hier beschreibt Jesus etwas, wo er sagt, ich habe einen Zugang, eine Quelle, ich habe eine Nahrung, die ist völlig unabhängig von Menschen. Ich höre Gott. Und ich tue seinen Willen. Und das nährt mich. Das gibt es nochmal im Lukas-Evangelium, Kapitel 4. In der Versuchungsgeschichte. Und wieder ist es so, dass wir die lesen und wir sind sehr schnell dabei, das zu vergeistigen. Wir sind sehr schnell dabei, da irgendwie sowas ganz Abstraktes draus zu basteln. Und alles, was wir dann aus der Versuchungsgeschichte rauslesen, ist, dass wenn der Satan kommt, dann sagt man am besten nein. Ne? Das ist ja auch vielleicht nicht die schlechteste Schlussfolgerung. Ne? Aber ne? Lukas 4, 1 bis 4, erfüllt vom Heiligen Geist kam Jesus vom Jordan zurück. Der Geist Gottes führte in die Wüste, wo er sich 40 Tage aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts mehr in dieser ganzen Zeit und schließlich quälte ihn der Hunger. Wie überraschend. Da forderte ihn der Teufel heraus, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesem Stein Brot. Aber Jesus wehrte ihn ab. Nein, nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Also das mit dem, ich ernähre mich von Gottes Wort, das gehört für mich rein in dieses Paket, wir sind Himmelsbürger. Also, na, solange ich ein Droschke, eine Droschke bin, ja, brauche ich Hafer. Ja? Aber wenn ich irgendwann mal durch die Erlösung Jesu Christi zu einem Auto geworden bin, ja, dann brauche ich Benzin. Und man kann irgendwie auch aufwendig aus Hafer Benzin machen, irgendwie so, und das passiert ja auch in unserem Miteinander. Aber es gibt eine andere Quelle von Energie. Gott redet. Gott redet. Und ich glaube, dass einige von uns den Wagen ihres Lebens schieben, weil sie keinen Treibstoff einfüllen. Und alles, was ich dir sagen kann, ist vom Gottes Wort her, du hast einen unglaublich effizienten Motor geschenkt bekommen. Was du brauchst, ist Benzin. Und an dieser Stelle ist das deutlich, dass das Gottes Wort ist. Meine Speise ist Gottes Wort. Getrieben durch den Geist Gottes sind wir Gottes Kinder. Eben dadurch, dass Gott zu uns redet. Ich habe noch eine Bibelstelle jetzt, die hier nicht drin steht, aber die das auch ausdrückt. Na, da kommt Nikodemus, ein gelehrter Mann, zu Jesus in der Nacht und dann reden die miteinander, ein sehr gelehrtes Gespräch. Und dann sagt er, der weht, wo er will, ne, du hörst sein Rauschen, du siehst ihn aber nicht, ne, und irgendwie so. Und viele von uns kennen diese Bibelpassage, aber erinnern sie in der Regel falsch. Wir denken, dass es dann irgendwie so weitergeht und so ist der Heilige Geist. Ja, also man merkt, dass er da ist, aber man sieht ihn nicht. Das ist ja ein schönes Bild eigentlich auf Gott. Aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Sondern in dieser Passage sagt er, so sind die, die durch den Geist Gottes getrieben werden. Jesus redet von Christen. Vom normalen Christsein. Das normale Christsein ist eine Unberechenbarkeit. Weil ja Gott uns treibt. Weil Gott redet. Und wir tun Dinge, die wir gestern noch nicht getan hätten. Weil Gott redet. Himmelsbürger. Wir haben Zugang zu einer Quelle, die uns hilft, immer wieder die Richtung zu verändern. Schritte zu tun, die uns keiner zugetraut hätte. Und über die wir selber vielleicht gestern noch gar nicht nachgedacht hätten. Wenn du so willst, dann ist Christwerden das absolute Kontrastprogramm zum Spießigsein. Okay. Zweitens. Himmelsbürger heißt für mich, dass wir Teil einer Familie sind. Ich nehme jetzt mal keine Bibelstellen dazu, aber Teil einer Familie heißt einmal, ne, das, was so Gemeinde ist, Kirche, na, Ekklesia, wahrscheinlich ist hier der lateinische Begriff mal ganz gut, weil der nicht definiert, worüber wir jetzt hier eigentlich gerade reden. Also reden wir jetzt hier von der weltweiten Familie der Christen oder reden wir von der ganz konkreten, kleinen, schnuckeligen Christusgemeinde Bramfeld oder reden wir vom Mühlheimer Verband oder reden wir von der Evangelischen Allianz in Deutschland oder gemeinsam für Hamburg oder irgendwie sowas. Ne? Die Bibel ist an dieser Stelle sehr hin und her springend. Und da gibt's mal Bibelstellen, die sehr stark das Klein-Klein in der Ortsgemeinde betonen und mal geht es mehr um das Gesamtgroße, irgendwie sowas. Das ist sehr hin und her springend. Ne? Deswegen gibt's im Englischen ja auch nur dieses eine Wort Church und da musst du jedes Mal nachfragen, was ist eigentlich damit gemeint. Im Deutschen unterscheiden wir das noch irgendwie. Im Griechischen wird es auch nicht wirklich unterschieden. Aber wir sind Teil einer Familie. Wir gehören dazu. Wir gehören dazu. Und Familie ist ja irgendwie so eine Geschichte, mal freut man sich dran und mal hat man sie. Ja, das, aber die gute Nachricht ist, du gehörst dazu. Du gehörst dazu. Du musst dir das nicht Woche für Woche neu verdienen, Teil einer Familie zu sein. Das ist ja auch manchmal das Drama von Kindern, die Teil einer Scheidung sind. Auf einmal gibt es doch ein Nicht-mehr-dazugehören. Also ein etwas, was eigentlich in dem Konzept von Familie überhaupt nicht mitgedacht wird. Teil einer Familie. Teil einer Familie ist aber auch, und jetzt hebe ich mal so ein bisschen ab und das mache ich mal so 30 Sekunden, keine Bange, Luft anhalten, dann könnt ihr gleich woanders wieder einsteigen, wo die Luft ein bisschen dichter wird. Als Christen sind wir Teil des Leibes Christi, als Teil des Leibes Christi bin ich Teil von Christus, als Teil von Christus bin ich Teil der Dreieinigkeit. Als Christ bin ich Teil der Dreieinigkeit. Das geht so weit, dass die Bibel davon redet, dass wir am Ende der Zeit die Hochzeit feiern mit dem Lamm. Und Hochzeit feiern, das würde in der damaligen Kultur, würde sofort das Bild von völliger Vereinigung dazugehören. Also da geht es jetzt nicht nur um Essen, da geht es auch noch um andere Themen. So, jetzt kommen wir wieder runter. Ne? So. Also, wir sind in einer Art und Weise mit Gott verbunden, die ist atemberaubend. Wenn uns jemand auf den Fuß tritt, sagt Jesus, aua. Das heißt, wir sind Himmelsbürger. Wir sind nicht nur Teil von Gottes Hofstaat, wir sind Teil von Gottes Familie. Der Hofstaat, das sind nur so Engel und sowas. Ja? Also die gibt es auch. Nein, nein, wir sind nicht Teil des Hofstaates. Wir sind Teil der Familie. Und ihr kennt das, ne? Also, wenn zwei Kinder sich auf dem Spielplatz streiten, ne? Wenn sich dann die Eltern einmischen, dann wird es wirklich gefährlich. Er ist mein Vater. Und wehe, einer haut mit seiner Plastikschaufel auf meinen Kopf. Wir sind Himmelsbürger. Okay. Drittens. Also, ne? Erstens, Gott versorgt uns durch sein Wort. Zweitens, wir kennen unser Zuhause. Wir wissen, wo wir hingehören. Wir gehören in den Thronsaal Gottes. Das ist unser Wohnzimmer. Das ist der Ort, wo wir unsere Füße hochlegen können und wo es chillig ist. Alles andere ist irgendwie so ein bisschen künstlich. Da gehören wir hin. Drittens, wir haben Zugang zum Thron Gottes. Ich habe das, was ich jetzt gleich sage, das habe ich nachher zusammengefasst mit, wir leben in der Kraft der Auferstehung. Wir haben Zugang zum Thron Gottes. Ich lese mal die Petrusstelle, die dazu gehört. Erster Petrus 2, Vers 5. Und die ist jetzt auf jeden Fall völlig verkehrt. Ah, doch, die stimmt. Entschuldigung. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott, hochwillkommen durch Jesus Christus. Das ist ein cooles Wort, ne? Wir sind hochwillkommen. Hochwillkommen. Das ist cool, ne? Das ist so, als wenn wir irgendwie bei einer alten Tante aus der Familie völlig überraschend nach 3 Jahren klingeln und die kriegt vor Freude fast einen Herzinfarkt. Ja, dass du da bist. Ja, bist du groß geworden. Und, ja, so. Das ist hochwillkommen. Wir sind Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Wir hatten jetzt vor kurzem so einen Samstag, wo es so um die Vaterschaft Gottes ging in der Gemeinde. Ich fand, das war ein richtig starker Tag. Und eine Sache, die mich da nochmal irgendwie so nachhaltig berührt hat und mir so ein bisschen nachgeht seitdem, ist so dieses Ding, weißt du eigentlich, dass Gott sich freut, wenn du zu ihm kommst? Also das eine ist ja zu sagen, ich darf zu ihm kommen, es ist mir erlaubt, ja. So wie der Direktor sagt, ihr könnt jederzeit an meiner Tür klopfen. Also heißt ja noch lange nicht, dass man das will. Ne? Also das eine ist zu sagen, wir haben Zugang, wir dürfen, Wir haben das Recht, zu Gott zu gehen. Wir haben das Recht, ihm unsere Dinge vorzugeben. Das ist ja so, das ist irgendwie, und das ist das zu wissen, dafür reichen die ersten 4 Tage, die wir jetzt hier hatten. Aber Himmelsbürger zu sein, Teil der Familie zu sein, ist, er freut sich, wenn wir kommen. Wir sind hoch willkommen. Schönes Wort, ne? Das Schöne ist, dass es nicht besetzt ist, weil das Wort habt ihr außerhalb dieses Kontextes wahrscheinlich noch nie gehört. So, ne? Hoch willkommen. Wir sind hoch willkommen. Wir haben Zugang zum Thron, aber nicht als, naja, wir dürfen. Sondern es ist so ein bisschen so, dass Gott an der Tür steht und sagt, komm, komm, komm. Und zu diesem Hochwillkommen gehören ja eine Menge Sachen. Wir haben das, was die Bibel Vollmacht nennt. Es gibt dieses dreifache Konzept von Kraft im griechischen Neuen Testament. Ich beschreibe das nochmal kurz. Ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, aber es ist gut, wenn man das irgendwann mal irgendwie verstanden hat, ne? Es gibt Kratos, Dynamis und Exousia. Und das kann man wirklich ganz gut damit beschreiben, wie stoppe ich einen Lastwagen? Ja? Superman stoppt einen Lastwagen durch Kratos. Ja? Also er bremst ihn einfach. Ja? So. Er stellt sich dahin und ne, so, oder der Hulk oder ich weiß nicht, was eure Gestalten sind. Ich sehe schon, dass die Hälfte jetzt gerade aussteigt, ne? Okay, also, ne? Popeye für die ältere Generation, so, ne? Also, so, ne? Also, ne? Kratos, ne? Also, wenn ich mit meiner physischen Kraft das Ding stoppe, dann ist das Kratos, ja? So. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich es mit Dynamis tue. Dynamis, das ist die James-Bond-Methode, ja? Also irgendwie, ich fahre mit meinem Motorrad daneben und springe gekonnt rüber, ne? Hab dann nochmal 3 Fäuste rechts und links. Am Ende sitze ich hinter diesem Steuerrad und bremse, ja? Das ist Dynamis, ja? So. Und so kann ich auch einen Lastwagen, also ich nicht, aber so kann man auch einen Lastwagen stoppen. Keiner von euch kann das, so, ne? Also gut, ne? Das, also Kratos, Dynamis, ne? So. So. Und die dritte Möglichkeit, einen Lastwagen zu stoppen, ja, die dritte Möglichkeit ist, Polizist zu sein. Ja, ein Polizist stoppt einen Lastwagen, indem er eine Plastikkelle im Herstellungswert von 22 Cent hochhält. Ja, und das ist Exousia. Weil, wenn jetzt der Lastwagenfahrer weiterfährt, ja, dann wird er merken, dass er ein Problem hat mit 80 Millionen Deutschen, ja, vertreten durch alle Staatsgewalt, die man sich so vorstellen kann. Wir werden diesen Lastwagen zum Stehen kriegen. Und weil das der Lastwagenfahrer weiß, das weiß er in der Regel sogar bei 2,2 Promille, ne, wird er anhalten, ja, er wird anhalten. Das ist Exousia. Also ich kann einen Lastwagen stoppen mit Kratos, mit Dynamis und Exousia. Und dass wir Himmelsbürger sind, heißt, wir haben Exousia. Wir haben vielleicht keine Kratos. Wir haben auch manchmal erstaunlich wenig Dynamis. Was wir haben, ist Exousia. Wir haben Vollmacht von Gott, die Kelle zu heben. Wir haben Vollmacht von Gott, zu sagen, die Ampel ist zwar rot, aber sie fahren jetzt hier weiter. Wir haben Vollmacht von Gott zu befehlen und die Dinge passieren. Exousia. Das haben wir nicht, weil wir so tolle Typen sind. Also ich meine, jeder von uns kennt einen Polizisten, den er nicht zum Polizisten gemacht hätte. Ne? Das ist nicht, weil wir so toll sind. Sondern das ist, weil wir Zugang haben zum Thron Gottes. Wir Zugang haben zum Thron Gottes. Und hoch willkommen sind. Wenn wir reinkommen, dann sagt Gott, jetzt höre ich erstmal Sven zu. Also nicht, dass die Engelswesen nicht auch mal ihre Berechtigung haben, aber die haben zu schweigen, wenn ich vor dem Thron Gottes stehe. Ich bin nämlich hoch willkommen. Die anderen sind nur akzeptiert. Also der Hofstaat. Ich werde gehört. Er hört mir wirklich zu. Er hört mir wirklich zu. Es ist ihm wirklich wichtig, was in meinem Herzen ist. Und jeder, der mal Eltern dabei beobachtet hat, wie die ihren Kindern zuhören, ne, der weiß, nicht jedes Kindergespräch strotzt so vor wirklich neuen Informationen und einer Fülle von Weisheitseinsichten. Und trotzdem gibt es das Strahlen von Eltern, mein Kind redet mit mir und erzählt mir was. Ist auch nicht immer der Fall, aber so, ne? Gott freut sich, wenn du dein Herz mit ihm teilst. Einfach weil du es bist. Einfach weil du es bist. Zu diesem, dass wir Zugang haben zum Thron Gottes, dass wir zur Familie Gottes gehören, heißt, dass wir auch Botschafter Gottes sind. Wenn ich irgendwo bin und den Mund aufmache, dann weiß der gesamte Himmel und alle nicht so hellen Wesen der unsichtbaren Welt wissen, hier redet ein Kind des Königs im Himmel. Wir sind Botschafter Gottes. Was wir tun, sagt etwas über Gott. Was wir sagen, sagt etwas über Gott, ob wir wollen oder nicht. Ne, wenn Prinz Harry da irgendwo in den Busch pinkelt, ja, dann sagt das was über England. Ja? Ja. Und wenn Katie hübsch ist, sagt das auch was über England. Ja? So, also, so ist das. Wir sind Botschafter Gottes. Wir sind Botschafter Gottes. Oh Mann, ey, wirklich. Gut. Ist immer schön, wenn die Leute auch was mitnehmen aus einer Predigt, ne? Immer gut. Epheser 1. Epheser 1. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Das ist ein Gebet, das Paulus betet für Epheser. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glauben ist, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also wir sollen irgendwie sehen, die Berufung und Hoffnung und die Größe der Kraft. Ja, so, das sollen wir sehen. Darum betet er. Und dann sagt er, diese Kraft, die, Vers 20, hat er in Christus wirksam werden lassen. Diese Kraft, die in uns ist, und wir sollen endlich die Augen geöffnet kriegen, dass wir sehen, dass die in uns ist, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, also ne, gestern waren diese beiden Topfdeckel, ne, die die Bank wieder zum Leben erweckt haben, so, ne, also so dieselbe Kraft, ne, die Tote aus dem Tod wieder zurückholt, die, solange du das noch mit dem Deckeln machen kannst, sind die Leute nicht tot. Ja? Du kriegst keinen Toten mit Deckeln wieder hoch. Ja? So. Also, ne? Dieselbe Kraft, die einen Toten von den Toten zurückholt und diesen Toten, Christus, zum Herrscher der Himmel gemacht hat, die ihn gesetzt hat zur Rechten Gottes. Der, der sagen darf, was Sache ist. Dieselbe Kraft, sagt Paulus, wirkt in uns und er betet darum, dass wir es sehen. Er sagt nicht, hoffentlich kommt mal diese Kraft, hoffentlich fließt sie uns mal zu. Ich bete darum, dass sie entsteht in uns. Sondern er betet darum, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Offensichtlich können wir uns das nicht einfach vornehmen. Also wir können nicht hier einfach sitzen, nicken und sagen, oh Mensch, jetzt wo Sven das sagt, ne, da spüre ich es auch so. Ne, vom, also ne, da muss schon drum gebetet werden, offensichtlich. Paulus betet für die Epheser und ich gehöre zu den Leuten und ich kenne eine Menge Kollegen, die anhand solcher Gebete auch für ihre Gemeinde beten. Ne, weil es geht ja gar nicht in erster Linie darum, dass etwas in unserer Mitte passiert, sondern es geht in erster Linie nach dieser Sache zum Beispiel darum, dass wir begreifen, was passiert ist. Deswegen mache ich diese ganze Predigtreihe. Ich erzähle ja nichts Neues. Das, was ich erzähle, ist seit 1950 Jahren bekannt, nur nicht allen, die in diesem Raum sitzen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens über all dem, was euch geschenkt ist. Also drittens, wir leben in der Kraft der Auferstehung, weil wir eben Himmelsbürger sind. Und viertens, also damit das jetzt nicht zu kuschelig wird und zu nett und irgendwie sowas, muss ich auch nochmal was anderes sagen. Zudem, dass wir Himmelsbürger sind, im 1. Petrus, Kapitel 2, 11 und 12. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge. Ja, also ich lese euch mal hier die Erklärungen vor. Ne? Beisassen, das sind Menschen ohne das volle Bürgerrecht des Landes, in dem sie wohnen. So Bürger zweiter Klasse. Ne? Und Fremdlinge, das sind Nichtbürger. Das heißt Menschen, die vorübergehend in einem fremden Land wohnen. Also wir hier in Holland. Ja, so Touris oder Gastarbeiter, die man irgendwann hoffentlich wieder abschieben kann oder irgendwie sowas. Ne? So vom, also, ne? Beisassen und Fremdlinge. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Keine Bange, ich werde jetzt nicht über Heimsuchung reden. Petrus sagt, wir gehören nicht hierher. Wir sind Ausländer. Deswegen, ich werde immer hochnervös, wenn Christen davon reden, dass irgendwie, dass sie stolz sind, dass sie Deutsche sind. Ja? Also Petrus nimmt uns das ja komplett aus der Hand. Ne? Petrus sagt, also wenn du irgendwas nicht bist, dann ein Deutscher. Solange du Deutscher bist, bist du kein Christ. Du bist nämlich Beisasse und Fremdling. Du bist Beisasse und Fremdling. Dein Bürgerrecht, das, was in deinem Pass steht, von Gottes Seite aus, da steht Himmelsbürger, da steht nicht Deutscher drin. Oder Brite oder Amerikaner oder was weiß ich, dieser ganze Krempel. Oder das Spiel, alles, ne, das ist alles so. Ne. Petrus sagt, Mensch, begreift, ihr gehört hier nicht her. Und weil ihr euch hier nicht hergehört, jetzt, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ne, aber so meiner Familie, ne, das war eins der beliebten Sprüche im Urlaub. Ne? Benimm dich, wir sind hier Gäste. Kennt ihr das? Also das kennt ihr vielleicht so von Familien. Ne? So von woanders zu. Ne? Also, ja. Und das ist das, was Petrus hier sagen will. Petrus sagt, benimm dich, du bist Gast. Menschenskinder, du bist hier in dieser Welt als Gast. Sei froh, dass die dich hier leben lassen. Könnten dich auch totschlagen. Das steht ja auch an 8 anderen Stellen im Neuen Testament, dass das Verhältnis ein bisschen normal ist, dass man Christen verfolgt. Ja? Solange sie euch nicht verfolgen, sei doch froh. Aber benimm dich wenigstens. Und dieses benimm dich wenigstens heißt eben im übertragenen Sinne, pinkel nicht in die Büsche. Also enthaltet euch den fleischlichen Begierden. Und mit fleischlichen Begierden ist alles gemeint, das gesamte Paket. Ja? Das Riesending. Weil wir hier nicht hergehören. Und es nicht so sein soll, dass so wie wir uns benehmen, dass die Leute sagen, ah, Deutsche. Oder ah, Briten oder Amis. Meine Schwester arbeitet mit Touristen in Griechenland. Ne? Es gibt so bestimmte Nationen. Da musst du nur den Namen der Nation sagen. Dann rollt meine Schwester mit den Augen. Und es soll so sein, dass wenn es in der Welt heißt, das sind Christen, dann soll niemand mit den Augen rollen. Das ist das, was Petrus hier sagt. Sondern am Tag der Heimsuchung sollen sie Gott verherrlichen. Am Tag, an dem Gott sich offenbart, sollen sie sagen, deine Leute, die kenne ich. Die habe ich kennengelernt über die letzten Jahre. Irgendwas, Gott, hast du richtig gemacht. Sie sollen Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Wir sind Bürger des Himmels. Sondern für alle, für die das jetzt irgendwie alles nicht warm und kuschelig genug war und zu abstrakt und irgendwie sowas. Jetzt kommt eine Geschichte, ne? Hebräerbrief, Hebräerbrief Kapitel 11. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben, also im Vertrauen zu Gott, siedelte er sich im Land der Verheißung an, in dem versprochenen Land, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und warum wohnte er in Zelten? Er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, eine Stadt mit Fundamenten, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das ist übrigens nebenbei eine wirklich besondere Sichtweise auf die Abrahamsgeschichte, ne? Aber so erzählt sie der Hebräerbrief. Durch Glauben, durch Vertrauen zu Gott empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, also sie hatte schon lange, lange keine Menses mehr, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Also irgendwie sind eine Menge Kinder bei der ganzen Geschichte rausgekommen im Laufe der Jahrhunderte. Diese alle sind im Glauben, im Vertrauen gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt. Sie haben nicht das bekommen, was man ihnen versprochen hatte. Sie haben die Verheißung nicht erlangt. Also sie sind geboren worden damit, dass man ihnen gesagt hat, Gott wird es sehr gut machen in deinem Leben. Und das haben sie nicht bekommen. Also sie haben manchmal ein ganz nettes Leben gehabt, aber das Letzte haben sie nicht bekommen. Sie haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Also so über den Zaun haben sie geguckt. Aber mehr nicht. Es gibt dieses Bild, also diese Geschichte von Mose, wie er auf dem Berg stehend runterschaut in das Land, das die Israeliten einmal bewohnen werden. Und Gott sagte, weiter darfst du nicht. Du wirst jetzt sterben. Ich zeige dir dieses Land. So weit soll es gehen, aber du wirst jetzt sterben. Also es war für die Leser dieses Briefes ein sehr vertrautes Bild. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und das geht dann alles viel, viel weiter und so weiter. Es geht die ganze Zeit um dieses Vertrauen zu Gott. Und die haben es noch nicht bekommen und die haben es noch nicht bekommen und die haben es noch nicht bekommen. Und dann kam Christus. Und mit ihm ist alles gekommen. Große Teile der Bibel sind geschrieben als ein das Beste kommt noch. Und was für uns manchmal mühsam zu verstehen ist, ist, dass uns gesagt ist, das Beste ist schon da. Du bist ein Bürger des Himmels. Jetzt müssen wir noch irgendwann mal deinen Umzug organisieren und dann feiern wir alle eine fröhliche Beerdigung und so, ne? Aber mal abgesehen von diesen Formalitäten ist alles fertig. Und weil wir nicht in diese Welt gehören, weil wir irgendwie nicht wirklich Teil dieser Welt sind, sind wir natürlich im Getriebe dieser Welt Sand. Wir lassen Dinge auch knirschen. Wir sind Salz. Wir sind Licht. Wir sind eine Irritation. Mitten in der Dunkelheit leuchten wir wie Himmelslichter, wie es an einer Stelle heißt. Und natürlich gibt es viel Gesellschaftliches, dass das nicht will, dass Licht hineinkommt. Dass man sieht, dass das, was geschieht, eigentlich dunkel ist. Wir sind Himmelsbürger. Ich werde heute Abend kurz, ich sag mal 8 Minuten, können auch 6 sein, irgendwie so, ne, euch auffordern, für euch selber eine Entscheidung zu treffen, aus dieser Woche heraus zu sagen, an welchem dieser 5 Punkte bin ich gefordert, Ja zu sagen. Zu sagen, ich will das ergreifen. Ich will das ergreifen. Und was ich euch bitten würde, ist, dass ihr die Reihenfolge beachtet. Wenn ihr sagt, oh, Punkt 1, 3 und 5 will ich ergreifen, dann ist für dich heute Punkt 1 dran. Weil da fängt es an. Gott hat uns wunderbar gemacht. Das zweite ist, wir sind Sünder. Wir sündigen nicht nur. Wir sind Sünder. Das dritte ist, Gott hat uns erwählt. Gott hat unseren Namen gerufen. Das vierte ist, er hat uns erlöst. Er ist mit uns gestorben, ist mit uns auferstanden und wir sind seitdem andere Menschen. Und das fünfte ist, wir sind Himmelsbürger. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einen konkreten Schritt auf Gott zutut und dass ihr das heute Abend festmacht und sagt, so an dem Punkt möchte ich zupacken. Und da ist es nicht so, dass man sagt, so, naja, also ne, Punkt 1, das ist irgendwie, ja, ist auch ganz nett oder so, also letztlich geht es ja darum, Punkt 5 oder irgendwie sowas, ne? Sondern, nein, bitte. Sieh zu, dass das Haus, das du baust, vom Keller her solide Stockwerk für Stockwerk gebaut wird. Und wenn du merkst, Mensch, dieses mit dem erlöst und alles ist neu, ne, das, mal ganz ehrlich, das hat mein Herz noch nicht wirklich gepackt, dann fang nicht an, über Himmelsbürger nachzudenken. Es macht wirklich Sinn, hier solide von Schritt zu gehen. Und manche werden feststellen, dass sie schon Jahre als Christen unterwegs sind, aber sich bisher mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass sie verlorene Sünder gewesen sind, bevor Jesus kam. Manche von uns verwechseln ihr schlechtes Selbstwertgefühl mit der geistlichen Aussage, die Gott über unser Leben macht. Manche verwechseln ihr positives Selbstwertgefühl mit, ich bin erlöst. Ich möchte euch bitten, an dieser Stelle sauber mit euch umzugehen. Und heute Abend wäre es gut, wenn viele von euch reagieren und sagen, so an dieser Stelle möchte ich einsteigen. Ich bete mit uns. Herr, dass wir zu dir gehören und du zu uns, das ist unser Stolz und unsere Ehre, unsere Freude. Wir dürfen deinen Namen tragen und es ist dir nicht peinlich. Was wir sagen, sagen wir in deinem Namen. Was wir tun, tun wir in deinem Namen. Gott, du hast wirklich ein weites Herz. Ich möchte dich für jetzt bitten, aber ich möchte dich auch für die nächsten Stunden bitten und für heute Abend bitten, dass du Leuten hilfst, für sich einen guten, klaren Schritt zu tun. Erbarm dich über uns. Nimm uns in den Arm. Amen.